Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Was war das für eine verrückte Basketballwoche, die wir hier und heute besprechen wollen mit euch zu Hause und natürlich auch mit dir, Robert. Grüße dich.
Stark hier, einen schönen guten Abend.
Crazy Basketballwoche, oder? So insgesamt? Also, oder kommt es mir nur so verrückt vor?
Nee, glaube ich überhaupt nicht. Wir haben ein Euroleague Final vorgesehen mit einem Ausgang, ja, irgendwie so Geschichten, die nur der Sport schreibt. Sergio Rui spielt da eine entscheidende Rolle. Dann haben wir gesehen in der BBL zwei Sweeps bereits in den Playoffs. Und zwar von Teams, vom einen hätte man es vielleicht noch eher erwartet als von dem anderen, aber ich glaube, alle unsere Playoff-Tipps, die wir vor den Serien abgegeben haben, sind schon verkehrt. Also ja, viel zu besprechen einfach.
Auf jeden Fall. Darüber wollen wir gleich mit euch sprechen, über die BBL und die Playoff-Serie natürlich, aber auch über das Euroleague Final Four, das natürlich auch im Zentrum jetzt erstmal stehen dürfte. Denn ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Wir haben unseren Korrespondenten vor Ort gehabt. Rupert Fabich war dort vor Ort, den werden wir gleich anrufen. Der hat uns auch noch ein paar andere sehr, sehr interessante Informationen rund um die Zukunft der Euroleague. Da wird er uns gleich noch mehr dazu erzählen. Falls ihr uns schreiben möchtet, falls ihr irgendwie uns eure Meinung mitteilen möchtet, dann tut das sehr gerne und lasst uns sehr gerne auch eine Bewertung da auf allen Podcatchern. Empfehlt uns weiter. Das hilft uns allen, die Basketballwelt nochmal ein bisschen größer zu machen, die es dann am Schluss interessiert. Robert, starten wir rein. Euroleague, neuer Champion, du hast es schon gesagt, Real Madrid, und damit rufen wir natürlich an, in Kaunas, noch verweilend bei Rupert Fabich, unserem Redakteur von BIG, und wir sind natürlich sehr gespannt, was der uns da so von vor Ort erzählt. Das wollen wir wissen und natürlich auch die News, die er für uns hat. Ist er schon da? Rupert, grüße dich.
Ich bin schon da.
Robert ist auch am Start.
Robert, ich soll dich übrigens gleich grüßen und starte dich unbekannterweise von Kollegen Uli Knapp vom Bayerischen Rundfunk.
Ja, natürlich. Grüße zurück an Uli. Ja, er hat, glaube ich, wie du ein unfassbares Finale gesehen.
Da gehe ich schwer von aus, dass er das gesehen hat, ja.
Fandest du es denn so unfassbar wie Robert? Ich glaube, darauf hat die Frage eher gezielt.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Dass das ziemlich unfassbar war, von vorn bis hinten, von der ganzen Dramaturgie, wie es abgelaufen ist. Erst Olympiakos relativ klar vorne am Anfang, dann schlägt Real zurück und dann ist es einfach bis in die Schlussphase hinein knapp. Wahnsinnsatmosphäre, vor allem dank der Olympiakos-Fans. Und dann, Robert, ich habe tatsächlich an deinen Tweet von vor einigen Wochen gedacht, dass am Ende Juli die Trophäe in die Höhe heben wird. Also es war irgendwie das Gefühl die ganze Zeit, als er den letzten Wurf genommen hat, jo, das Ding ist drin, und so war es dann auch. Also eines der doch mittlerweile zahlreichen Euroleague-Finals, die in den letzten Sekunden entschieden werden. Das war schon ziemlich cool einfach.
Ja, brutal. Lukas am Schluss noch den Wurf da auf der Hand, aber irgendwie hat es mir bei Olympiakos in der letzten Minute dann auch gefehlt, dieser Killer-Instinkt irgendwie. Wie hast du das gesehen, Rupert?
Ich war ein bisschen komisch, ein bisschen planlos am letzten Minuten. Sie haben eigentlich das ganze Turnier, so übertrieben gesagt, das Beispiel, das ganze Wochenende, fand ich, konnte man ziemlich deutlich immer erkennen, was sie spielen wollten. Im Halbfinale ganz starke Leistung, auch sehr, sehr verdient da weiterkommen, mit dem historischen dritten Viertel vor allem. Und das war auch größtenteils im Finale zu erkennen. Und dann in den letzten Minuten tatsächlich hat das ein bisschen nachgelassen. Dann war es manchmal die eine oder andere Einzelaktion von Vesenkov vor allem. Ganz komisch fand ich dann vor Juis Game Winner diesen Wurf von Fall am Ende. Also ich habe die 24 Sekunden auch nicht genau im Blick gehabt, aber gefühlt waren noch zwischen 3 und 5 Sekunden drauf, sodass er da nicht diesen Floater von der Freiwurflinie nehmen müsste und hätte den nochmal zu einer besseren Option rausspielen können.
Ja. Robert, mach du ruhig.
Generell auch taktisch eine ganz interessante Schlussphase, was Real Madrid den Griechen auch an offenen Würfen zugestanden hat. Also Walk-up, teilweise
Ja.
einfach frei stehen lassen an der Dreierlinie auch. Shaq McKissick hat sich ausgezahlt. Die beiden haben ihre Würfe eben nicht getroffen. Walk-up 0 von 5 von außen, McKissick nur 2 von 6. Dafür die Zone eng gemacht, den Rebound gesichert, allen voran Tavares und dann waren es mal wieder die alten Haudegen um Yui, um Sergio Rodriguez, der für mich fast der MVP des Finalspiels war. Ausgezeichnet wurde ja Eddie Tavares für das ganze Final Four. Aber was Chacho da nochmal aufs Parkett gezaubert hat in der Schlussphase, das war schon allererste Sahne.
Absolut. Also ich musste ja auch den MVP mitwählen und durfte meine Stimme abgeben. Ich habe, da es ja ein Final Four MVP ist und musste für sicherheitshalber, damit auch ja aus dem siegreichen Team der MVP kommt, muss man für beide Teams eine Stimme abgeben. Also für Olympiakos war es relativ klar mit Vezenkov. Bei Real hatte ich mich auch für Tavares entschieden, weil er ein sagenhaftes Halbfinale hatte und auch im Finale einer der dominanten und entscheidenden Spieler war. Aber hätte ich nur fürs Finale gewählt, dann glaube ich, wäre auch das Argument für Chacho Rodriguez ziemlich stark gewesen. Also war auch im Halbfinale schon gut. Und ganz eindeutig, das waren die beiden wichtigsten Spieler für Real. Und ja, die alten Haudegen, wie du sagst, ich habe dann noch so eine halbe Stunde nach dem Finale so auf den Court gelupt und dann war es eigentlich wie immer bei jeder größeren Mannschaftssportart, dass dann die alten Spanier mit ihren Frauen und Kindern da sitzen und irgendwie, keiner weiß, wie eigentlich genau, dass dann doch wieder gewonnen haben.
Ja, unter anderem mit einer 2-3-Zone und das mit den alten Haudegen,
Genau.
wie ihr sie genannt habt, das hat ja schon irgendwie so ein bisschen 2010er-Vibes, oder?
Das fand ich auch ganz coolen taktischen Kniff, das gleich am Anfang zu machen. Und gut, also Cannon hat die Würfe getroffen, aber dann, wie Robert auch schon analysiert hat, gab es eben auch die Spieler, die das nicht ausnutzen konnten und dass das eine ganz klare Strategie war. Und wenn du dann die Würfe verwirfst, selbst in der Zone, wenn du zwar keine klare Box-Out-Zuordnung hast, wenn du einen Eddie Tavares hast, dann kann Rebound-mäßig trotzdem nicht ganz so viel schief gehen.
Ja, das stimmt natürlich. Wir müssen natürlich auch, wenn wir auf die Sieger gucken, auch auf die Verlierer gucken, in diesem Final Four. Wenn wir da drauf gucken, wer ist denn aus deiner Sicht der größte Verlierer? Ist es der FC Barcelona, der im Halbfinale schon rausgegangen ist als besser platziertes Team da gegen Real? Ist es Olympiakos, die im Finale per Fast Game Winner oder per Fast Buzzer Beater, aber per Game Winner verlieren? Oder ist es die AS Monaco, die ein schlechtes Viertel hinrotzt, um dann die komplette Saison damit irgendwie so halb in den Eimer zu treten.
Also definitiv nicht Olympiakos. Das hochklassige Finale kann passieren. Top-Saison sind natürlich trotzdem Verlierer, weil sie die Saison nicht krönen konnten, aber nicht Verlierer des Wochenendes. Monaco ebenso wenig. Monaco für mich sogar einer der Gewinner, eigentlich Dritter geworden der Euroleague. Das war, glaube ich, vor der Saison auch nicht unbedingt zu erwarten. Gegen ein würdiges Team ausgeschieden. Absolut riesiger Verlierer FC Barcelona. Und wenn du es jetzt noch an individuellen Tests machen willst, dann sicherlich Charas Jasikevicius, der in seiner Heimat zwei Spiele verloren hat und dessen Job ja auch jetzt sehr in der Schwebe ist. Und Nikola Mirotic, der jetzt zum dritten Mal in einem Final Four so eine No-Show abgegeben hat und als, ich glaube, der bestbezahlte Spieler der Euroleague ist, der meines Wissens oder einer der bestbezahlten, wieder nicht in der Lage war, das zu gewinnen, das ist schon bitter.
Wie war denn die Stimmung so insgesamt vor Ort? Du hast was getwittert, dass es da rein Olympiakos war oder dass du das Gefühl hattest, du wärst in Athen beziehungsweise im Hafenviertel von Athen in der Halle. Wie war denn die Stimmung
Ich glaube,
insgesamt dort?
das hat Ben Zander getwittert, aber ich fand das witzig, weil ich hatte ein paar Minuten vorher den gleichen Gedanken, weil ich habe mich dabei erwischt, dass ich die ganze Zeit dachte, ich bin ja in Griechenland. Und dann ist mir eingefallen, nee, du bist ja in Litauen. Weil alles bevölkert war hier mit Olympiakos-Fans, die haben von Donnerstag an eigentlich die Stadt übernommen, waren in der Innenstadt überall präsent, die ganze Zeit gesungen, in irgendwelchen Brunnen gebadet. Und die Halle, das war komplett rote Halle. Also wo sonst grünes Jaguars war diesmal alles Olympiakos-Rot. Es gab, ich glaube, offizielle Zahlen, 6.000, 7.000 Fans und es war so eindeutig, wie die Stimmung verteilt war. Dann gab es so ein 200, 250 Barcelona-Fans, so eine Handvoll Real-Fans und gefühlt niemanden von der AS Monaco. Und das war eindeutig. Also, wenn es danach gegangen wäre, dann hätte Olympiakos gewinnen müssen. War ein bisschen schade, dass dann nicht so viele andere enthusiastische Fanlager gibt. Also das optimale Szenario wäre wahrscheinlich gewesen, Žalgiris, Partizan, Maccabi und Olympiakos. Aber sowas eben eine ganz gute griechische Party.
Die dann am Schluss ihre Krönung leider nicht gefunden hat, aber Real Madrid mal wieder in einer exorbitanten Rolle, die sie da gespielt haben, eigentlich so als einer der Underdogs schon fast reingegangen sind in dieses Turnier. Auch da, nachdem, was da passiert ist mit Partizan und diesem Brawl, waren sie eigentlich schon 0-2 hinten und hatten dann zwei Spiele in Belgrad zu spielen, wo jeder schon gesagt hat, gut, das war's für die. Und dann kommen die wie Phönix aus der Asche und gewinnen das Ding am Schluss. Also das ist schon echt eine Wahnsinnsstory, vor allem, dass die alten Männer es nicht nur im Finale richten, sondern auch in den Spielen davor, auch in Spiel 5 ja gegen Partizan, waren es eben die Alten, die das da wieder gerichtet haben. Jungs, lass uns ein bisschen vorausgucken auf die Euroleague in den nächsten Jahren, weil Robert, du hast uns ja ein paar Informationen, ein paar interessante mitgebracht, haben wir gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Robert, die Zukunft der Euroleague ist ja auch nicht ganz unbedeutend für die Zukunft der BBL und des gesamten europäischen Basketballs natürlich auch.
Ja, absolut nicht. Die Zusammensetzung der Euroleague ist jedes Jahr wieder eine spannende Sache. Man hat mit CSKA Moskau beispielsweise ja auch einen russischen A-Lizenzinhaber, der perspektivisch als Club sehr gerne sicherlich wieder an der Euroleague teilnehmen würde, was nächste Saison aller Voraussicht nach nicht passieren wird. Dann hat man immer die Thematik, wie sieht's aus mit Wildcard, bleibt Alba Berlin dabei, geht's vielleicht sogar Richtung A-Lizenz. Welche Rolle spielt dort die Hallensituation in Berlin? Wer kommt vom Eurocup hoch? Gran Canaria hat das Ding ja gewonnen. Gab es aber schon Töne, die man gehört hat, dass Gran Canaria vielleicht gar nicht so heiß darauf ist, Euroleague zu spielen, aufgrund des logistischen Aufwandes, dass dafür Valencia statt Gran Canaria wieder in den Wettbewerb rutschen könnte. Also das ist immer eine ganz spannende Sache, weil es ist doch die Königsklasse des Basketballs. Dieses Wochenende Final Four hat es, glaube ich, wieder mal bewiesen.
Ja, und Rupert, du hast ja auch ein paar Infos mitgebracht, die durchaus interessant sind in diesem Bezug, ne?
Wir hoffen, dass sie interessant sind. war gestern Abend, also Samstagabend, für die Hörer, die es am Montag hören, war in Vilnius, das 90 Minuten von Kaunas entfernt ist, eine so die Final Four Party, relativ hochrangig, und da war ich auch vor Ort und hatte die Chance, mit Marshall Glickman zu sprechen. Das ist der CEO der Euroleague, also Dejan Bodiroga ist der Präsident, und der Glickman, ein Amerikaner, der auch so mal beim Portland Trailblazers war, der ist seit diesem Jahr ein Rookie-CEO, so hat er sich selber genannt. Und das war ganz spannend, weil er in seiner offiziellen Vorstellung, als er da alle begrüßt hat, schon sehr, sehr offen die Teams aus Paris und London begrüßt hat, die auch Vertreter da hatten. Von Paris war beispielsweise David Kahn da, der Besitzer, der, ich glaube, sogar Milliardär ist und da die treibende Kraft hinter Paris Basketball ist, im künftigen Team von Thomas Iserloh. Und die hat er sehr, sehr freimütig raus begrüßt, hat dann sich auch noch ausgelassen über die sehr guten TV-Ratings, dass sie beispielsweise in Deutschland um 47% gestiegen sind in dieser Saison im Vergleich zur vergangenen. Und dann habe ich ihn nochmal so kurz privat gesprochen, 3 Minuten. Und das war wirklich spannend, weil Paris, London hat er gar nicht mehr unbedingt durch die Blume bestätigt, dass die Mannschaften kommen werden. Gerade wie London das aufbaut, das war sehr beeindruckend. Ich glaube, die Szenen haben auch viele gesehen, dass sie kürzlich ein Playoff-Spiel hatten mit komplett ausverkaufter Arena, also riesen Arena. Und das war britische Basketballliga, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass da eine Arena derart ausverkauft ist. Das ist wirklich das sehr gut machen, organisch aufbauen, die Marke wirklich cool präsentieren. Ich habe ja auch diese Saison einmal im Eurocup gesehen und muss sagen, das ist wirklich, das hat Hand und Fuß, wie London das macht. Bei Paris war ich persönlich jetzt nicht ganz so beeindruckt von, aber das entsprechende Geld ist dahinter, um das auch vernünftig hochzuziehen. Bezüglich Dubai sagte er, dass es Gespräche gibt. Down the line war sein Wortlaut. Auch bei den Summen, die dort genannt werden, kann man schwer von ausgehen, Dubai wird kommen. Russische Teams sind ja auch immer noch so ein Thema. Da vom Hören sagen, was so rund um Final Four erzählt wurde, wenn sich die Situation beruhigt hat, kann man über eine Rückkehr nachdenken. Vor allem bei solchen Teams wie Unix Kazan und Lok Kuban. Etwas schwieriger sicherlich ZSKA Moskau als Armeeklub oder Zenit St. Petersburg, das von Gazprom groß gesponsert wird. In jedem Fall ist schwer davon auszugehen, dass die Liga echt massiv vergrößert wird. Und dann habe ich ihn gefragt, ob man dann im Conference spielt. Barcelona nach Dubai, das sind 7,5 Stunden Flugstunden. Und das hat er ziemlich klar ausgeschlossen. Er hat gesagt, nein. Also es gibt keine Conferences, die wollen weiter die große Liga haben. Every game matters. Den Slogan findet er richtig gut. Das hat ihm die Saison auch total Spaß gemacht. Die NBA sei das ganze Razzle Dazzle. Euroleague, das die spielen mit Passion. Da ist wirklich jedes Spiel entscheidend. Und deswegen wollen sie die Liga vergrößern, auch in dem Modus beibehalten. Was das nun für Folgen für die nationalen Ligen hätte, da war auch ziemlich eindeutig, hat gemeint, naja, das hat ja Daniele Baiesi auch schon mal vorgeschlagen, wie es in einigen Ländern praktiziert wird, dass die Euroleague-Teams dann tatsächlich erst zu den Playoffs einsteigen. Kennen wir nicht aus der europäischen Sporttradition. Diesbezüglich meinte Marshall Glickman, dass die Leute sich anpassen. Die Leute passen sich an alles an. Etwas deftiger noch ausgedrückt. Aber ich glaube, in dem Podcast hier darf man ja keine Schimpfwörter nennen. Und er meint in jedem Fall, die Leute gewöhnen sich daran, die Fans gewöhnen sich daran, wenn das Produkt gut genug ist, dann wird man sich damit auch abfinden. Und kleine Randinfo auch noch bezüglich etwas kleinerer Wettbewerbe, die ich allerdings erfreulich finde. Es ist davon auszugehen, dass der Eurocup noch eine Saison gespielt wird und dann wird es eine Verschmelzung aller Wahrscheinlichkeit nach geben mit der Basketball Champions League. Also ein Schritt auf die FIBA zu. Das fand der Glickman auch ziemlich gut, dass man sich da mit der FIBA schon mal ein bisschen einigen konnte, aufeinander zukommt. Dann wird es wahrscheinlich einen größeren Wettbewerb geben. Viel besser einfach auch, um den sportlichen Wert des Wettbewerbs hochzuhalten, um auch eine Übersichtlichkeit zu wahren, um nicht das Ganze noch mehr aufzublasen mit noch mehr Spielen. Deswegen übrigens wird auch am Top 4, am Final 4 Format festgehalten, weil man jetzt nicht noch mehr Spiele irgendwie in den Spielplan reinpacken will, wenn man die Liga jetzt noch auf 24 Teams vergrößern will. Also Playoff-Halbfinale, Playoff-Finalserien sind erstmal nicht absehbar. Und letzte Info, bevor ich den Monolog beende, zu den deutschen Teams. Ich bin auch gefragt, wie er Deutschland sieht als deutschen Markt. Und er hat gesagt, Deutschland ist die Hauptpriorität momentan für die Euroleague. Der deutsche Markt ist der wichtigste strategische Markt. Da fokussieren sie sich voll drauf. Er möchte unbedingt, dass Alba eine dauerhafte Lizenz bekommt. Und sie hätten eigentlich am liebsten noch ein drittes Team. Allerdings hat er keine Ahnung, wo das dritte Team herkommen soll. Und Stacke, wir hatten es ja auch schon mal kurz besprochen. Es fiel uns auch schwer, das dritte Team zu identifizieren und einen Standort, der Euroleague tauglich wäre momentan oder auch wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Mhm. So, jetzt habe ich auserzählt.
Also wir fassen nochmal kurz zusammen. London und Paris wahrscheinlich relativ schnell mit drin. Die Euroleague soll weiterhin wachsen bis auf 24 Teams. Wie das ganz funktionieren soll, dass dann every game matters, das hat ja auch damit zu tun, dass es eben wirklich jedes Spiel von Bedeutung ist und nicht wie in der NBA, weil du halt 86 Spiele hast, dass es dir dann egal ist. Aber mal ausgerechnet bei 24 Teams wären das ja trotzdem 46 Saisonspiele allein, die du in der Regular Season spielst. Da nimmt dann ja natürlich die Bedeutung jedes einzelnen Spieles auch ab. Also wie das da mit dem Slogan Every Game Matters weitergehen soll, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das kann uns vielleicht Marshall Glickman mal im Detail erklären, wenn wir ihn mal anrufen hier im Podcast. Aber die Herangehensweise ist auf jeden Fall aus der Hinsicht gut, dass Every Game Matters, aber andererseits sehe ich das sehr kritisch, dass das auch tatsächlich funktionieren kann, wenn man dann da noch viel mehr diese Euroleague aufbläht. 47% Wachstum auf dem deutschen TV-Markt, das ist natürlich eine brutale Zahl. Da kann ich auch verstehen, dass sie da auf den deutschen Markt weiter geiern. Wer dann das dritte Euroleague-Team sein kann, / soll, das werden wir noch sehen. Und es gibt einen ersten Schritt von der Euroleague auf die FIBA zu oder von der FIBA auf die Euroleague zu, dass Eurocup und Basketball Champions League nach der kommenden Saison möglicherweise zusammen verschmelzen. Das sind, glaube ich, ganz, ganz
gute Nachrichten. Einen hat er noch. Hapoel Jerusalem hat jetzt einen 24-jährigen Besitzer mit unlimited resources, so war der Wortlaut.
Okay. Und da Mark Zuckerberg dann oder wie? Bitte? Mark Zuckerberg oder wie heißt der dann?
Keine Ahnung, ob er sich jetzt Hapoel gekauft hat. In jedem Fall, das sei auch ein Team, was für die Euroleague in Frage kommt. Kommen könnte in den kommenden Jahren.
Okay, ja, fantechnisch natürlich auch sehr gut. Und du hast vorhin noch so zwischen den Zeilen gedroppt, Paris, der neue Club von Thomas Isalo, das ist auch, nach deinen Infos, hast du ja auch schon getwittert, dingfest, ne?
Das scheint sehr dingfest zu sein. Also wage jetzt zu zweifeln, dass er irgendwie da physisch vor Ort war und irgendwas unterschrieben hat, aber dass man wahrscheinlich eine Vorvereinbarung getroffen hat. Und das war auch das, was man hier eigentlich zwischen den Zeilen überall durchgehört hat. Und die Finn Connection ist ja auch hier vor Ort mit Patrick Hoppun, der beim Adidas Next Generation Tournament da dieses Select-Team, diese internationale Auswahl trainiert hat. Und der hat das wohl auch schon an der einen oder anderen Stelle fallen lassen, dass das relativ klar ist, dass Isalo dahin geht und der nächste Trainer von Paris wird einem anscheinend nach.
Wow, das also, dürfte
jetzt natürlich... Wirklich aus mehreren Stellen und scheint, also ja, Robert wusste es ja auch schon länger und
das ja. Ja, man hört das, aus mehreren Quellen und dann scheint es dann immer sehr viel wahrscheinlicher, ob es dann tatsächlich auch 100% so ist, das können wir natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall zumindest sehr wahrscheinlich, dass das klappen wird.
Rupert. Das wäre sogar mal was, wo ich mich freuen würde, wenn ich falsch liege, weil ich ihn natürlich auch gerne bei Bonn in der Bundesliga sehen würde.
Ja, Dito, ich würde ihn auch gerne weiterhin sehen. Ich war ja am Freitag bei Spiel 2, werden wir gleich noch dazu kommen, hier im weiteren Verlauf des Podcastes, in Bonn. Und da hat man wieder mal Thomas Isalo Coaching Masterclass beobachten können. Also das war schon echt krass und ist natürlich dann auch schön, solche Trainer dann auch bei uns in der Liga zu haben. Ob das dann dauerhaft geht, man kennt die ausländische Konkurrenz und die Finanzstärke, ist natürlich dann immer die andere Frage. Schauen wir mal. Einen dritten Euroleague-Club in Deutschland, das wäre natürlich perspektivisch eine richtig schicke Nummer, dass die Euroleague-Teams nicht in der BBL antreten sollen. Der Regular Season wäre dagegen natürlich eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht, wo man sich auch sehr schwer nur gewöhnen kann. Man gewöhnt sich an alles, ja, ist auch so ein altes Sprichwort, aber ich glaube, da kriegt man dann keinen fairen sportlichen Wettbewerb mehr über eine ganze Saison hin irgendwie. Naja, wir werden es auf uns zurollen lassen. Rupert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir ist ja schon Montag, weil du eine Stunde Zeitverschiebung hast. Deswegen umso dankbarer sind wir dir für deine Infos und dass du live vor Ort warst und uns da nochmal deine Eindrücke geschildert hast.
Sehr gern.
Mach's gut und wir hören von dir.
Hoffe ich, wenn ich morgen gut zurückkomme. Wenn der Rücktransport ähnlich gut organisiert ist wie der Rücktransport von Vilnius nach Kaunas gestern, dann hört er nicht mehr von mir.
Dann? Was ist dann?
Dann hört ihr nicht mehr von mir, wenn der Transport so gut organisiert ist. Das war gestern etwas katastrophal organisiert.
Dann hoffen wir mal tatsächlich, dass es besser läuft. Mach's gut, komm gut heim. Und
wir hören uns. Gute Heimreise, Rupert, und wir hören uns.
Ciao, ciao.
Danke, machen wir.
Danke dir, ciao.
Wow, ja. Stucky. Lass mich noch einen Satz sagen zu dieser Erweiterung der Euroleague. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das wäre wirklich nicht gut. Also 18 Teams, okay, 20 vielleicht, aber wenn wir dann Richtung 22 oder 24 Teams gehen, mal ganz abgesehen vom Pensum, das die Spieler dann zu absolvieren haben, da kommen ja massiv Spieler obendrauf, aber eben auch dieser Slogan, du hast ihn angesprochen, Every Game Matters, wenn wir dann bei 8 Playoff-Teams bleiben, 8 von 24 sollen sich für die Playoffs qualifizieren, das ist ein Drittel. Da wirst du ganz schön viel saure Gurkenzeit haben in der Saison, wenn das Team auf Platz 19 gegen das Team auf Platz 22 spielen würde. Also ich glaube, dann müsste man, wenn man das so anstrebt, auch an dem Playoff-Modus definitiv was ändern. Ich erinnere mich an Andrea Zincheri vor wenigen Wochen, der das erklärt hat. Die NBA hat 30 Teams, aber von diesen 30 Teams spielen 20 in der Postseason über die Play-Ins in jeder Conference. Da hast du 20 von 30, das sind zwei Drittel der Teams, die da noch in den Playoffs vertreten sind, zumindest kurz. Aber wenn du wirklich in der Euroleague bei diesem Format bleibst, 8 Teams in den Playoffs, selbst 10 fände ich dann schon, oh, wenn du dann so Play-In machst, schon schwierig. Und auch das zweite Thema mit der Bundesliga, dass jetzt Alba Berlin und Bayern München nicht mehr in der BBL spielen würden, beziehungsweise nur noch die Playoffs spielen würden. Ja, auf Euroleague-Ebene würde man sich daran gewöhnen, wahrscheinlich, weil es vermutlich egal wäre. Ja, die spielen in der Euroleague, passt schon.
Lästigen BBL-Spiele mehr zwischendurch hast, du nicht irgendwie nach Dupfingen musst.
Für die Wahrnehmung einer nationalen Liga, glaube ich, ist es eine Katastrophe, wenn deine besten Teams mit den besten Spielern und auch Nationalspielern, also Identifikationsfiguren. Also wenn wir an Berlin und München denken, wir haben Andy Obst, wir haben Johannes Thiemann, Luis Olindi und so weiter und so weiter. Bei diesen Teams, das sind ja wirklich Aushängeschilder des deutschen Basketballs. Das sind die Jungs, die uns im Sommer bei der Europameisterschaft begeistert haben. Wenn du die nicht mehr in den Hallen in der Republik hast, sondern nur noch in der Euroleague, glaube ich, ist das für die nationale Liga und zwar nicht nur für die Deutsche, sondern auch für alle anderen wirklich ein extremer Schritt zurück und ich hoffe inständig, dass das wirklich nicht passieren wird.
Ja, vor allem, wenn wir dann nochmal, ich sag mal, nach Spanien gucken, beispielsweise sind, glaube ich, gerade aktuell 5 Euroleague-Teams aus Spanien oder 4. Ich müsste nochmal genau nachzählen. Wenn du die mal rausrechnest, dann was bleibt denn dann von der ACB noch übrig? Also, das ist ja dann noch extremer, als es allein schon in der BBL ist, mit 2 Teams respektive mit 3, die dann da kommen sollen. Auch ich beispielsweise in Ludwigsburg lebend, hätte dann erstmal gar nicht die Möglichkeit, außer ich fahre nach Berlin oder München. München sind 2,5 Stunden ungefähr, Berlin sind 6 Stunden, zu irgendeinem Euroleague-Spiel, um die Jungs mal live in der Halle zu sehen. Wenn ich jetzt hier in Ludwigsburg bin, und da geht es mir wie jedem anderen Ludwigsburger Fan natürlich, dann gehe ich in die Halle und dann bei eben diesen Spielen, die natürlich auch entsprechend dann immer gut gefüllt sind, respektive ausverkauft sind, um natürlich auch diese Spieler spielen zu sehen. Mal einen Andy Obst live zu sehen, mal einen Isaac Bonga live zu sehen, mal die Bayern überhaupt live zu sehen. Wenn das alles verloren gehen würde, ich glaube, dem Basketball würde insgesamt sehr viel verloren gehen. Und da sollte natürlich dann auch geguckt werden. Es gibt Länder, in denen Basketball trotzdem eine große Rolle spielt, aber die natürlich dann auch ja, bei denen das ganz, ganz schwierig ist, dann überhaupt diese Top-Spieler zu sehen, weil es einfach keine Euroleague-Teams in diesen Ländern gibt. Also das ist schon ja, eine Entwicklung, die glaube ich einfach nicht gut wäre. Und das rechnet sich übrigens auch ganz einfach, wenn du 46 Euroleague-Spiele hättest, angenommen, es sind dann 24 Teams, dann wenn du eins von 46 verlierst, das ist dann nicht so schlimm. Wenn du aber eins von beispielsweise nur 16 Spielen oder von 17 Spielen hättest, dass du verlierst oder gewinnst, dann bleibt es halt weiterhin eng und dann ist wirklich so, dass every game matters. Aber in dem Fall würde sich das, glaube ich, so ein bisschen verwässern.
Also,
Naja.
ich glaube auch, dass es nicht umsetzbar sein wird, beziehungsweise hoffe ich das, weil du die europäische Basketballlandschaft natürlich auch nicht vergleichen kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, vergleichst die BBL mit der griechischen Liga, wo du mit Olympiakos und Panathinaikos zwei quasi Überteams hast, die so und so fast immer das Finale direkt ausspielen. Da wäre es vielleicht von der Denke her eher vorstellbar, aber wir müssen ja jetzt nur, um die Brücke zu schlagen und zum zweiten Teil unserer Sendung zu den BBL Playoffs, uns die Easy Credit BBL anschauen. Wir haben Alba Berlin, ein Euroleague Team, das jetzt in den Playoffs 1 zu 2 zurückliegt nach 3 Spielen in der ersten Runde. Also, wir haben eine ganz andere Leistungsdichte als vielleicht in anderen europäischen Ligen. Daher glaube ich, ist das wirklich eine schlechte Idee. Sollte sie denn wirklich so konkret sein, konkret werden? Das ist natürlich jetzt viel hypothetische Dinge, die wir jetzt mal hier diskutiert haben. Aber jetzt lass uns zum Handfesten gehen, Stacky. BBL
Ja.
Playoffs. Wir haben ja Überraschungen schon gesehen, glaube ich.
Auf jeden Fall wollen wir gleich mit der ersten Überraschung anfangen.
Wenn du mir sagst, was die erste Überraschung ist aus deiner Sicht, gerne.
Ja, für mich ist die erste Überraschung, dass Ludwigsburg Oldenburg sweept mit 3 zu 0. Das ist die erste riesengroße Überraschung. Klar, Ulm, Alba auch große Überraschung, aber da ist die Serie noch nicht zu, da ist noch nichts entschieden. Deswegen würde ich lieber mal mit den MHP-Riesen Ludwigsburg gegen die EWE Baskets Oldenburg anfangen.
Ja, ich glaube, Stacky, das ist eine Serie. Wir haben ja unsere Playoff-Brackets getippt, vor Beginn der Postseason. Wir haben auch auf Social Media dazu einige Posts gesehen. Ich habe ganz wenige gesehen, die Ludwigsburg vorn hatten. Also Oldenburg war schon offenbar so der Favorit, auch weil sie eben eine Position besser waren, Heimrecht hatten. Aber ich habe kein einziges Bracket gesehen, das Ludwigsburg mit 3 zu 0 vorne hatte. Und genauso ist es gekommen.
Ja, hatte ich auch nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Also weder habe ich es gesehen, noch habe ich es irgendwo anders gesehen, dass das Spiel genauso ausgeht. Das ist schon echt erstaunlich. Wir können nochmal ganz kurz zur Einordnung die Regular-Season-Spiele plus das Pokal-Halbfinale einordnen. Da war Ludwigsburg zweimal weit vorne, hat dann am Schluss doch noch verloren. Drittes Spiel dann in Oldenburg deutlich verloren. Es schien so, als wäre Ludwigsburg zum Saisonende die Leistungskurve so relativ deutlich nach unten weggeknickt. Sie haben es dann am Schluss nochmal geholt. Das halt auch, um das ganz kurz einzusortieren, damit zu tun, dass sie einen sehr strengen Spielplan hatten zwischendurch, wo sie dann mal, ich glaube, 6 Spiele in Folge verloren hatten, wo dann alle gesagt haben, du, Anfang der Saison waren sie echt überraschend gut. Ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mal in die Playoffs getippt vor dieser Saison, weil eben neuer Coach, fast ganz neu zusammengestelltes Team, man wusste überhaupt nicht, was man kriegt, viele Rookies mit dabei oder Spieler, von denen man nicht weiß, ob sie sofort funktionieren in einer BBL. Und Josh King scheint dieses Team so geformt zu haben, dass es jetzt verstanden hat, wie es gewinnen kann. Das finde ich echt beeindruckend.
Absolut, und es ist der typische Ludwigsburger Basketball, den wir sehen. Wenn wir jetzt auf diese 3 Spiele schauen, die sie jetzt gegen die Oldenburger gespielt haben, sie haben in allen Spielen ein massives Plus an Wurfchancen. 8 Würfe mehr im ersten Spiel, das ist noch okay, aber 14 bzw. 13 Abschlüsse mehr in den Spielen 2 und 3 für Ludwigsburg. Und das ist schon eine Qualität, die sich in diesen 3 Spielen jetzt durchgezogen hat. Sie haben einfach unfassbar viele Ballverluste forciert bei den Oldenburgern, die ein bisschen Probleme hatten. Ich glaube, wenn wir über die Oldenburger noch sprechen, müssen wir da viel über die Guard-Position sprechen, diese Fehler zu vermeiden. Und Ludwigsburg wirklich unterm Strich in allen 3 Spielen, die ersten beiden waren knapp, die bessere Mannschaft, weil sie einfach auch den besseren Gameplan hatten, würde ich sagen. Also das ist wirklich auch ein Erfolg von Josh King.
Ja, bin ich voll bei dir. Hat folgende Beobachtung zur Grundlage. Wir hatten mit Patrick Femerling in der vorbereitenden Preview auf diese Serie gesprochen und wir haben von diesem sehr harten Hedging gesprochen, dass die Oldenburger über die 3 Spiele in der Saison gegen Prentice Hub gespielt haben. Und ihn damit die Butter vom Brot genommen haben, weil Hub ein Guard ist, der sehr gerne selber den Ball dribbelt. Und wenn er gedoppelt wird, dribbelt er weiter den Ball und schafft es nicht, daraus einen Vorteil zu generieren. Und Josh King hat es scheinbar geschafft, einem, das muss man auch loben, lernfähigen Guard beizubringen, dass wenn dieses harte Hedge kommt, dass dann der Ball so schnell wie möglich gepasst werden muss. Und natürlich brauchst du auch das Team. Die anderen 4 müssen auch mitarbeiten. Aber wenn das geschafft wird, wenn du diesen ersten Ball spielst, hast du quasi, wenn du es plump sagen willst, die erste Pressinglinie überspielt und dann hast du einen 4 gegen 3. Und das hat Ludwigsburg immer wieder gut ausgenutzt. Sie haben sich also sehr genau angeschaut, wo waren die Knackpunkte, die Oldenburger den Ludwigsburgern oder womit die Oldenburger den Ludwigsburgern das Leben schwer gemacht haben und haben genau dagegen das richtige Gegengift gefunden, um daraus dann ihre Offense zusammenzubauen. Haben oft dieses Überzahlspiel gehabt, haben deswegen hochprozentig abgeschlossen, gute Abschlüsse bekommen, auch in diesem Spiel wieder 43% Trefferquote, das ist über dem Saisonmittel im dritten Spiel jetzt gewesen, in den anderen Spielen auch. Und sie haben es auch geschafft, diese mentale Toughness, die ihnen unter der Saison häufiger mal gefehlt hat, wo sie hohe Führungen hergeschenkt haben, wieder zurückzugewinnen. Spiel 2 waren sie schon mit, ich glaube mit 9 oder mit 10 vorne, lagen dann zwischenzeitlich mit 8 hinten, die Ludwigsburger, und haben es wieder gedreht in fremder Halle, um so sich Spiel 2 zu holen, was dann aus meiner Sicht auch vorentscheidend war.
Ja, also diese beiden geklauten Spiele in Oldenburg war natürlich vorentscheidend. Aber dennoch musst du das Ding auch erst zumachen, weil die Oldenburger schon eine Mannschaft auch sind, die Qualität haben. Aber wie wir gesehen haben, ihnen fehlt auch ein gutes Stück Qualität. Vor allem der Ausfall von Alempjanic, ja, glaube ich, extrem bitter, weil er eigentlich neben Dwayne Russell der einzige Schütze ist in der Mannschaft. Und das Shooting hat Oldenburg wirklich massiv gefehlt in dieser Serie.
Ich würde gar nicht sagen, dass es der einzige Shooter ist neben ihm. Er hat sehr hochprozentig getroffen und mit seinen deutschen Minuten dann natürlich extrem viel geholfen. Vor allem, wenn du einen deutschen Spieler hast, der hochprozentig trifft, ist das nochmal wertvoller. Aber theoretisch wäre da auch noch Trey Drexel beispielsweise, der eigentlich die Dinger auch von draußen reinschroten kann, genauso wie Tanner Leisner, der theoretisch auch noch einer ist, der die Dinger von außen reinwerfen kann. Obwohl Leisner natürlich im dritten Spiel jetzt nicht mit von der Partie war. Aber das sind schon auch Schützen, die theoretisch übernehmen können. Das sind stabile Säulen gewesen über die Saison, die aber jetzt in den Playoffs überhaupt nicht funktioniert haben.
Genau, du sagst es, sie sind die Säulen gewesen, aber Trey Drexel ist sein Wurf abhanden gekommen, irgendwie im Verlaufe dieser Saison. Und Tanner Leisner nach seiner Verletzung auch nicht mehr so richtig der Alte geworden. Und so hängt eben ganz viel an Wheezy Russell, der 19 Würfe im Schnitt nimmt in diesen drei Spielen, sich extrem aufreiben muss mit vielen Minuten. Und da macht sich einfach auch der breitere Kader der Ludwigsburger bemerkbar. Oldenburg spielt eine 9er-Rotation, da Alan Pjanic noch raus ist. Und diese 9er-Rotation, und dann sind wir meiner Ansicht nach wirklich bei mangelnder Qualität, klingt so hart, bei Oldenburg, auch auf der Point Guard-Position. Sie haben mit Wheezy Russell einen extrem starken, dominanten Point Guard, aber mir fehlt auch der zweite Ballhändler. Hassani Gravit hat mich nicht überzeugt. Maxi Leo ist das auch nicht. Kenny Ogbe ist ein Flügelspieler. Trey Drexel ist für mich auch ein reiner Shooting Guard. Und dann wird's schon schwer. Und all diese Last, das ganze Playmaking und Scoring auf den Schultern von Wheezy Russell ist, glaube ich, zu viel gewesen für ihn. Er konnte das nicht alleine schultern. Vor allem eben gegen ein Team, das eben, wenn wir mal nach Ludwigsburg blicken, mit Will Cherry, mit Jonathan Dunn, mit Prentice Hub gleich drei potenzielle Ballhändler in ihren Reihen hat, die dann auch diese Plays machen und eben auch alle drei gut gescored haben. Natürlich machen die nicht 30 Punkte wie Russell, aber sie kommen zusammen eben auch auf ja, gute 40 und das reicht dann. Also die Breite der Mannschaft von Ludwigsburg hat Oldenburg geschlagen.
Ja. Und bei Prentice Hub auch nochmal rausheben, müssen wir auch nochmal rausheben, dass der eben geschafft hat, seine Effizienz wieder zu steigern, in den richtigen Momenten wieder da zu sein und nicht 20 Würfe pro Spiel drauf zu schroten bei einer schlechten Quote. Er hat nur einen von 6 Dreiern getroffen, hat es aber geschafft, das Ganze zu balancieren mit eben 5 Würfen, die er in Korbnähe genommen hat oder aus dem Zweierbereich, die er dann hochprozentig getroffen hat und am Schluss eine Trefferquote von 45% abliefert bei 11 Würfen. Dann bist du effizient, dann kannst du deiner Mannschaft auch wirklich helfen. Insgesamt glaube ich, für Oldenburg nach dieser vergangenen Saison, die ja wirklich katastrophal war, dann diese Saison, würde ich sagen, ein Erfolg in der Regular Season, aber durch dieses 3:0 jetzt gegen den schlechter platzierten Fünften quasi in dieser Serie, Vierter gegen Fünfter war es ja, dann schon hinten raus in den Playoffs, schon eine Enttäuschung. Also ein 3:0 ist, glaube ich, eine Enttäuschung. 3:1 wäre okay gewesen, ein 3:2 wäre auch okay gewesen. Jeder Sieg natürlich sowieso. Aber ich glaube, die hatten sich definitiv mehr ausgerechnet und sind deswegen nicht wirklich zufrieden, auch wenn es dann da im Viertelfinale oder fürs Viertelfinale der BBL gereicht hat.
Ja, sehe ich auch so. Es war so ein bisschen so ein Übergangsjahr, jetzt dieses erste Jahr unter Pedro Calles in Oldenburg. Die Regular Season war wirklich solide gespielt, ohne internationale Belastung. Die Playoffs waren jetzt eine Enttäuschung. Man wird aber auf diese Saison aufbauen. Man hat mit Dwayne Russell seinen absoluten Schlüsselspieler schon gehalten für nächste Saison. Die anderen Imports haben meines Wissens alle nach keinen Vertrag. Von den deutschen Spielern hat man, glaube ich, aber auch einen ganz guten Kern mit Kenny Ogbe, mit Norris Akpakoko, der sich ganz gut entwickelt. Um diese Spieler gilt es jetzt, eine Mannschaft zu bauen, die breiter aufgestellt ist. Denn auch in der nächsten Saison wird Oldenburg ja im internationalen Wettbewerb wieder vertreten sein. Ich tippe mal stark auf die Basketball Champions League als Tabellenvierter. Und da wird es mehr Breite im Kader einfach brauchen.
Ja, ich glaube aber, dass die Basketball Champions League nach der Abschlusstabelle nicht in der Regular Season vergeben wird, sondern dann nach den Playoffs auch. Und da dürften sie jetzt auf jeden Fall schon mal hinter Ludwigsburg gerutscht sein. Die MHPs sind damit wahrscheinlich, ja, mal die ersten, gehen wir mal davon aus, dass keine Ahnung, Alba, Bayern und Bonn beispielsweise weiterkommen sollten. Oder Ulm oder Alba, da ist es egal, weil Ulm bisher im Eurocup angetreten ist. Selbst wenn die Ulmer weiterkommen sollten, hast du dann den ersten Platz quasi mit Bonn oder nach den zweiten Platz mit Bonn, die dann sich für die Champions League qualifizieren. Also ich glaube, dass die Oldenburger, wenn, dann in die Quali müssten. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen an der Stelle. Ich glaube, dass es nicht nach der Regular Season geht, sondern dann nach den Playoffs eben. Aber können wir dann zu gegebener Zeit, glaube ich, schlussendlich abklären. Sie werden auf jeden Fall international antreten. Das ist klar, wenn sie denn wollen. Und davon gehe ich stark aus.
Ja, wer vielleicht auch international spielen wird, ist die BG Göttingen, auch wenn
Ja.
wir die Saison ja an diesem Sonntag, sprich gestern, zu Ende gegangen ist. Sie haben verloren gegen die Bayern in heimischer Halle. Erstes Playoff-Heimspiel seit 12 Jahren. 54 zu 65. Eine gute erste Halbzeit gespielt, aber dann wirklich den Verletzungen Tribut zollen müssen. Harper Kemp schon von Haus aus ausgefallen. Und dann auch Till Pape während des Spiels noch verloren. Rob Edwards auch ausgefallen, der sein Spiel zweimal kurz probiert hat. Und ohne diese drei Leistungsträger war dann nichts zu holen für die BG.
Ja, ich glaube auch vor allem, dass es in so einer Serie die Best of 5 ist, wenn du da in Spiel 2 nach Rückstand quasi, nach 0-1 Rückstand, wenn du da im Spiel 2 was holen kannst, dann hast du sehr gute Karten, diese Serie auch langfristig eng zu gestalten. Aber dieses zweite Spiel kann natürlich auch der Knackpunkt sein, dass es dann hinten raus nicht der, wie soll ich sagen, nicht die allerletzte Hoffnung ist oder die allergrößte Hoffnung ist, Spiel 3 zu gewinnen. Du weißt, worauf ich mir hinaus möchte?
Ich weiß, worauf du hinaus
Und ich
möchtest.
glaube, dass dieses zweite Spiel, das müssen wir unbedingt besprechen, vor allem diese Schlusssekunden, denn Göttingen hatte tatsächlich die Chance, das Ding da in München zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Oder es mindestens in die Verlängerung zu bringen, dieses Spiel. Für alle Hörer. Es gab dabei, ich meine, es stand unentschieden, einen Pfiff, wenige Sekunden vor Ende. Foul von Chino Crandall an Cassius Winston, der über die linke Hand zum Korb penetriert und ausrutscht. Auf den Fernsehbildern wirklich ganz klar zu erkennen. Er rutscht einfach wirklich weg. Wird auf Foul entschieden. Es gibt zwei Freiwürfe. Winston macht den ersten, verwirft den zweiten absichtlich, verwirft ihn auch gut mit sehr viel Schwung vorne gegen den Ring, geht aber zu früh zum Rebound. Also er übertritt beim Freiwurf, was dann eben die Schiedsrichter auch nicht gesehen haben. Holt aber den Offensivrebound, Bayern wird nochmal gefoult. Wieder erster Freiwurf drin, zweiter Freiwurf daneben, Spiel zu Ende, Göttingen verliert. Ja, Rule Morse war außer sich, Frank Meinertz sagen, war nicht begeistert. Und ja, ich glaube, die Schiedsrichter an sich waren auch nicht begeistert. Sie werden es gesehen haben, mittlerweile auf den TV-Bildern. Eine ganz unglückliche Situation, diese zwei Fehlentscheidungen.
Ja, absolut. Vor allem, wie gesagt, in diesem zweiten Spiel, wenn du halt mit 1-1 nach Göttingen reist, du weißt, du hast zwei Spiele in Göttingen garantiert, dann ist das eine komplett andere Nummer, als wenn du halt mit 0-2 gehst. Du weißt, dass Harper Kemp sowieso schon ausfällt, du hast das Ding da knapp verloren, du hast alles aufgewendet, du bist überhaupt nur rangekommen, weil Gino Crandall so einen super Tag da hatte in München. Ich glaube, dass das dann schon so ein Downer ist. Göttingen hat nach wie vor an sich geglaubt, aber ich glaube, das kriegst du nicht mehr aus dem Kleinhirn rausgeschält, bis du dann da in Spiel 3 reingehst. Entsprechend, ja, ist es dann nach drei Spielen zu Ende gegangen. Bayern etwas glatter sogar vielleicht noch durch diese Serie durchgegangen, als ich es vermutet hätte, zumindest. Bei dir,
Ja,
wie hast du es gesehen?
ich hatte ja 3-1 getippt für die Bayern, aber es war in Spiel 1 ein überzeugender Auftritt der Bayern. Das haben sie ja deutlich gewonnen mit 20 Punkten Differenz. Spiel 2 war so lala, würde ich sagen. Schon, also der Sieg jetzt nicht unverdient, auch trotz dieser schwierigen Entscheidungen am Ende. Das war so ein Spiel auf Messers Schneide und jetzt dieses dritte Spiel. Da haben sie einfach ihre individuelle Qualität genutzt. Das war jetzt spielerisch alles andere als ein Leckerbissen. Aber Göttingen hatte einfach keine Matchups gegen Silent Cheatham, gegen Easy Bonga vor allem, der machen konnte fast, was er wollte, weil er einfach keinen passenden Gegenspieler hatte. Und die Bayern sind defensiv, sie sind da. Darauf wird Andrea Zincheri in diesen Playoffs wieder sein Erfolgsrezept versuchen aufzubauen. Daher 3-0, die Bayern, glaube ich, werden diese Serie ziemlich zügig abhaken und jetzt drauf blicken, wer denn da so kommt in der nächsten Runde.
Ja, auf die wollen wir jetzt natürlich auch blicken, bevor wir noch ganz kurz die Saison der Göttinger abschließend nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt, sind da verdientermaßen auf Platz 6 gelandet, sogar fast ein bisschen unglücklich noch, dass sie da auf Platz 6 gerutscht sind zum Schluss noch und dann eben gegen die Bayern spielen mussten und nicht gegen Oldenburg auf Platz 4 stehend. Und Also da wirklich absolut top performt, viel besser als es der Etat versprochen hätte, viel besser als wir es hätten einschätzen können oder als wir es eingeschätzt haben. Und schlussendlich dann mit 3-0 gegen Bayern rauszufahren, obwohl du in Spiel 2 sehr nah dran warst. Ich glaube, das wäre nochmal ein Sahnehäubchen gewesen, ein extra Saisonspiel nochmal oben drauf zu bekommen, vor allem ein Heimspiel. Aber insgesamt die Göttinger mit einer absolut tollen Saison, auf die sie mega stolz sein können. Sehe ich so. Du, glaube ich, aber ähnlich, oder?
Ja, mit ganz vielen positiven Überraschungen. Till Pape mit Kevin Gebo, vielleicht wirklich von den deutschen Spielern her die positive Überraschung dieser Saison, aber auch diesen Mix, den Rule Mors da zusammengestellt hat in seiner Mannschaft. Diese Guard-Rotation mit Crandall, mit Frey, mit Mark Smith, wirklich hochtalentierte Spieler, die ganz viele verschiedene Facetten eben einbringen ins Spiel. Das war schon wirklich begeisternd, was Göttingen diese Saison über geleistet hat, und auch dieses dritte Viertelfinalspiel jetzt wirklich eine verdiente Anerkennung auch nochmal von den Fans, die sie bekommen haben. Die Halle hat gefeiert. Da war niemand böse, dass dieses Spiel jetzt verloren ging. Die Göttinger waren einfach platt. Die Rotation war auch hier klein, und als Till Pape an dieser Stelle auch gute Besserung, das sah relativ übel aus nach diesem Zusammenprall mit viel Blut, das da aus der Nase kam. Vermutung geht ja Richtung Nasenbeinbruch, vielleicht sogar Gehirnerschütterung noch dazu. Also das war für Göttingen wirklich der Lohn harter Arbeit, dieses Heimspiel nochmal haben zu dürfen.
Ja, und da dürfen wir wirklich zu einer grandiosen Saison gratulieren. Auch da müssen wir vielleicht das ganz kurz einordnen. Vergangene Saison sind sie ja noch ganz knapp aus den Playoffs wieder rausgerutscht nach toller Spielzeit. Dieses Mal haben sie sich wirklich belohnt und werden deswegen auch wahrscheinlich in der kommenden Saison nicht nur im FIBA Europe Cup in der Quali antreten können, wo sie ja dann rausgeflogen sind vor der aktuellen Saison, sondern ich glaube auch dann mindestens dafür dann fest qualifiziert sein, um dann dort antreten zu können, was den Göttingern in der nächsten Saison vielleicht auch beim Recruiting so ein bisschen helfen könnte, um da den einen oder anderen Spieler zu locken mit internationalem Flair. Vielleicht da auch ganz kurz noch zu Head Coach Rule Mors noch ein, zwei Sätze. Der soll ja im Kontakt mit den MAP-Riesen gestanden haben über längere Zeit. Da hat jetzt aber Josh King verlängert, der soll gute Kontakte nach Frankreich gehabt haben, unter anderem nach Limoges. Dort hat jetzt auch ein anderer Coach unterschrieben. Aber ich glaube, er hat seinerseits noch eine Option auf ein Jahr Verlängerung bei der BG Göttingen. Aber ich glaube, jeder vor Ort dort geht davon aus, dass Mors sich weiter orientiert den nächsten Schritt geht. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand sauer ist drüber in Göttingen, sondern das ist halt der normale Gang der Dinge. Aber der wird ein gefragter Mann sein, auf jeden Fall, auf dem Transfermarkt.
Ja, auf jeden Fall. Er hat sich ja nach dem Spiel geäußert, dass Göttingen immer noch eine Option ist, aber dass man jetzt so kurz nach dem Saisonende da noch nicht über irgendwelche Entscheidungen sprechen sollte. Ich glaube, Rule Mors wird sich Zeit nehmen. Göttingen, glaube ich, weiß das, dass es die Option gibt, dass er weitermacht, dass es aber auch genauso die Option gibt, dass er geht und sich neuen Aufgaben widmet. Bin aber überzeugt, dass man in Göttingen dann auch gute Nachfolgelösungen finden würde, wenn es denn wirklich zu einem Abgang käme.
Bin ich mir auch sehr sicher. Dann lass uns weiter sprechen über, was willst du sprechen? Alba Ulm oder Bonn gegen Chemnitz?
Ja, wenn wir den roten Faden dieser Schiedsrichter-Thematik ein bisschen aufnehmen, Stacki, Alba gegen Ulm, eine Serie, die sportlich sehr wellenartig verläuft und die aber auch Diskussionsstoff geboten hat, in Sachen Schiedsrichter.
Ja, vor allem in Spiel 3. Also erstmal bemerkenswert, Ulm geht das erste Spiel in in Berlin richtig gut an. Überzeugt voll, haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen, geht mit 1-0 in Führung. Ich war bei Spiel 2 in Ulm mit dabei. Da hat Ulm über 25 Minuten eine richtig gute Leistung abgeliefert. Hat es dann aber hinten raus leider nicht geschafft, diese Leistung auch über 40 Minuten zu bringen. Da kam dann irgendwann Alba über Procida, das war der Game Changer, definitiv in diesem zweiten Spiel, der da 14 Punkte auflegt, ich glaube 100% aus dem Feld wirft, der erst in Halbzeit 2 reingeworfen wird überhaupt von Israel Gonzalez. Danach in der Pressekonferenz hat er gesagt, der ist nicht verletzt, der war auch nicht angeschlagen, das war einfach nur eine taktische Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen in dieser ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er ihn dann reingebracht. Für mich sah das so ein bisschen aus, als hätte er nicht ganz so hoch gepokert. Wenn er das Ding höher gewonnen hätte, dann hätte er Procida da, glaube ich, nicht spielen lassen, weil der, glaube ich, immer noch nicht bei 100% Fitness ist. Vielleicht pokert González da. Oder hat er da in diesem zweiten Spiel gepokert? Und am Schluss hat uns dann die Albatrosse gezogen, als sie dann so ein bisschen in dieses Alba-Offense reingekommen sind, dass sie den Ball haben laufen lassen. Aber Alba tut sich unfassbar schwer gegen Ratio Farm Ulm, genau in dieses Spiel reinzukommen, in diese Ball-Sharing-Aktionen reinzukommen, in dieses Attack reinzukommen, Richtung Korb, um dann den Ball weiterzuleiten. Sie verlieren sich häufig in 1 gegen 1 Situationen oder in Pick-and-Roll-Situationen, wo sie aber nur mit dem Spieler, der den Ball hat, also dem Ballhändler und dem Blocksteller spielen und nicht eben mit allen fünf, wie man es sonst gewohnt ist. Also da schafft es Ulm mit dem ganz hohen Druck genau das zu erzeugen, dass Alba aus dem Konzept kommt und man hat irgendwie nicht wirklich den Plan, dass oder nicht wirklich das Gefühl, dass Alba Plan A, B, C und D hat, sondern die haben halt Plan A und der funktioniert gegen Ulm nicht und dann wirkt das oft sehr ratlos aus meiner Sicht.
Ja, das wirkt sehr ratlos und es ist extrem fehleranfällig. Also Alba Berlin hat man in den letzten Jahren selten, ich würde fast sagen, nie so viele Fehler machen sehen. Also was da Bälle wirklich weggeworfen werden und das in einer Regelmäßigkeit. Wir haben das gegen Ende der regulären Saison schon thematisiert, Stacky, als Alba regelmäßig 20 und mehr Ballverluste hatte. Da dachte man, na ja, gut. In den Playoffs werden die das schon wieder in den Griff bekommen. Nein. Jedes Spiel jetzt gegen Ulm mindestens 18 Ballverluste. 18 Stück. Klar, Alba spielt diese freie Offense, wobei ich den Eindruck habe, dass die Offense auch gar nicht mehr so frei ist, wie sie noch vor ein paar Monaten war. Ratlosigkeit trifft es ganz gut. Also diese Ratlosigkeit gepaart mit den vielen Fehlern, die sie machen, glaube ich, sind aktuell wirklich das große Problem von Berlin und sie stehen jetzt massiv unter Druck, müssen jetzt wieder in Ulm gewinnen. Also sie stehen mit dem Rücken zur Wand, nämlich das Spiel 3 in Berlin ging ja wieder an Alba mit 93, 81 und jetzt ist es dann am Mittwoch wirklich do or die in der Ratio Farm Arena.
Ja, lass uns da noch mal ganz kurz drüber sprechen, über diese Ratlosigkeit, weil ich glaube, dass das System, das Alba spielt, dieses freie Spiel, das du angesprochen hast, das eben eigentlich Plan A, B, C und D beinhaltet, irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich kann nicht ganz genau sagen, woran es liegt. Natürlich zum einen an der Intensität, mit der die Ulmer spielen. Zum anderen ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn so ein System mal ein bisschen aus dem Wanken gerät, dass du das dann wieder in den Griff bekommst. Weil jeder, der schon mal Basketball etwas höherklassiger gespielt hat, weiß, wenn es in einem Spiel nicht läuft, dann hast du normalerweise einen Coach und der nimmt eine Timeout, dann zeichnet der was auf, was wir als nächstes spielen und dann wird das gespielt. Und wenn du das dich daran hältst, wie die Plays gespielt werden und du sagst dann, wir nehmen den Ausgang für den Shooting Guard und forcieren den, dann weiß jeder Spieler exakt, wie er laufen soll, wo die Optionen in diesem Play sind und wo dann auch das Finish am Schluss ist. Und wenn der Shooting Guard rauskommt, überspielt wird, dann kriegt halt der Big Man unter dem Korb den Ball, weil der dann die zweite Option in dem Play ist. Aber wenn du solche festen Plays nicht hast, was Alba kaum besitzt, dann hast du auch keine festen Strukturen, an die du dich wieder halten kannst, wenn es mal schlecht läuft. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und das schaffen die Ulmer immer wieder, auch über ihre Schnelligkeit, dann da Alba ins Wanken zu bringen. Dass sie quasi nach vorne schnell spielen, dass sie defensiv extrem hart agieren und dann wieder schnell versuchen umzuschalten, weil wenn der Ball im Netz landet, die Ulmer legen ihn in das Netz der Berliner, dann hat Alba Probleme, schnell zu spielen, weil die den Ball aus dem Netz holen müssen, Einwurf machen, dann ist meistens schon der Fastbreak wieder weg. Ich habe da auch mit Tommy Klepeis übrigens drüber gesprochen. Nach Spiel 2 hatten die Ulmer nur zur Erinnerung verloren. Und trotzdem hat er mir das hier gesagt, was ich sehr interessant fand.
Ja, ich glaube, wer sich einfach bessere und einfachere Körbe in der Transition auch erarbeiten kann, kann das Spiel gewinnen und kann da einfach ein paar einfache Punkte abstauben, weil, glaube ich, die Set-Defense von beiden Mannschaften 5 gegen 5 sehr, sehr solide ist. Und deswegen versuchen wir halt auch manchmal das Tempo hochzuhalten.
Also habe ich am Schluss abgeschnitten, war nicht ganz optimal von mir. Sie versuchen das Tempo genau deswegen hochzuhalten, um eben diese Easy Baskets zu bekommen, Weil wenn du ihn reinlegst, wie gesagt, dann hat Alba im Umkehrschluss nicht die Möglichkeit, auch schnell zu spielen oder kaum die Möglichkeit. Und so kommt dann auch eine Alba-Defense so langsam ins Stottern. Hätte man sich in den letzten Jahren nicht vorstellen können und bis zur Mitte dieses Jahres auch nicht. Oder bis zur Mitte dieser Saison, besser gesagt. Aber es ist tatsächlich passiert. Hat auch damit zu tun übrigens, auch das nochmal ein Thema, was wir, glaube ich, bei Alba ansprechen müssen, dass auch altbewährte Säulen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten in so einer Spielzeit. Und ich finde auch, dass das ein Effekt ist, dieses Cruisens durch die ganze Saison. Es lief ja easy und dann müssen die Säulen nicht ganz so viel machen. Ich spreche jetzt gerade vor allem beispielsweise von Luke Sigma, der insgesamt nur 4 Würfe nimmt, beispielsweise in Spiel 3. 4 Würfe von einem Mann von Sigmas Stärke, der aber es irgendwie sich angewöhnt hat, immer noch mal den Extrapass zu spielen, auch wenn er unnötig ist.
Ja, sehe ich ähnlich. Stucky, Berlin hat diesen Flow verloren und auch Sigma als Säule, aber auch andere. Also Chris Kumachi spielt überhaupt keine Rolle in dieser Serie. Mit seiner Größe könnte man vielleicht schon auch gewinnbringend einsetzen. Jalen Smith war jetzt mal wieder Topscorer, aber irgendwie auch noch nicht die Konstanz in Person. Ich glaube, diese Rollenverteilung, die du jetzt vielleicht brauchst, eine kleinere Rotation, mal wirklich vielleicht nur mit 9 oder 10 Spielern zu spielen, dass es dann wirklich auch wieder Klick macht, die hat Alba aktuell nicht und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt am Mittwoch angehen werden. Sie haben natürlich das Potenzial und die Qualität, ein zweites Mal in Ulm zu gewinnen. Sie haben auch die Qualität, diese Serie noch umzubiegen mit 3-2. Aber so richtig in bestechender Form scheinen sie nicht zu sein.
Ja. Wir hören mal noch ganz kurz rein, was mir Johannes Thiemann nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, ist schwierig. Also natürlich, wenn man das erste Spiel so deutlich verliert, dann ist natürlich auch ein bisschen Druck da. Das darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir dann nicht mehr unser Spiel spielen. Aber ich glaube, wie gesagt, Ulm macht das smart. Die machen sehr viel Druck. Und ich glaube, wir haben die Lösung gefunden, wir können aber trotzdem noch definitiv bessere Lösungen finden. Ja gut, also Halle gibt Energie, haben sehr gute Fans. Also von daher ist es immer schön, wenn die Halle voll ist. Und
immer schön, wenn die Halle voll ist. Die wird jetzt auch am kommenden Mittwoch wieder voll sein. Aber was er davor gesagt hat, fand ich sogar eigentlich noch interessanter, dass Ulm eben genau diesen Druck macht, dass es, was es Alba schwer macht und dass es ihnen eigentlich nicht passieren darf. Ich habe ihn auch gefragt, wie mental müde er ist. Dann hat er gesagt, jetzt sind halt Playoffs, das darf keine Rolle spielen, aber wenn du es dir schon selber verbietest, überhaupt daran zu denken, finde ich, ist ja schon immer so ein bisschen was im Busch, oder? Mentale Müdigkeit wird da sein, also kann mir keiner erzählen, nach 68 gespielten Regular-Season-Spielen plus Pokal waren es, glaube ich, 3. Also du bist bei 71, 72, 73 Spielen, dass du dann irgendwie mental müde bist. Klar sind Playoffs, aber Müdigkeit ist trotzdem da.
Müdigkeit ist trotzdem da, körperlich und auch im Kopf. Man sieht es ja auch an den Bayern, die jetzt auch nicht hier locker flockig die Göttinger weggeputzt haben, sondern es ist auch harte Arbeit. Und das ist ja auch, was diesen Euroleague-Teams in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen auf die Füße gefallen ist, diese Müdigkeit, dass man dann in den ersten Playoff-Runden mal Spiele liegen lässt. Jetzt geht es Alba Berlin so, dass sie ja schon, wenn sie weiterkommen wollen, 5 Spiele brauchen werden gegen Ratiopharm Ulm, was natürlich so ein bisschen so ein Teufelskreis werden kann. Aber ich sehe aktuell, außer den Bonnern, die unermüdlich zu sein scheinen, kein Team, das so richtig hier im Fluss ist, im Flow ist. Man sagt, ja, okay, die sind jetzt wirklich richtig in Form. Ludwigsburg, ja.
Ja, hätte ich auch.
Aber von diesen Top-Favoriten am ehesten die Bonner und Berlin. Wirklich ein Fragezeichen. Also dieses Spiel am Mittwoch, JT hat es dir ja nach Spiel 2 gesagt, du hast schon Druck, wenn das erste verloren geht. Du glaubst, hast jetzt noch mehr Druck, wenn auch das dritte verloren geht. Denn jetzt ist wirklich du oder die angesagt.
Dann müssen wir noch über 2 Themen sprechen. Also natürlich auch noch, was die Ulmer gut machen. Haben wir gerade schon angesprochen. Druck, schnell spielen, sogar noch schneller als Alba, wenig Fehler. Kumachi beispielsweise ist deswegen kein Faktor, weil ihn die Ulmer herausragend gut attackieren. Sieht man dann auch daran, dass Caboclo gut funktioniert und so weiter und so fort. Also die Ulmer machen vieles sehr, sehr richtig, haben aber mit Problemen mit den Schiedsrichtern zu kämpfen gehabt in Spiel 3 und es trotzdem geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich ist sogar nochmal heraushebenswerter als überhaupt nur der Sieg, sondern auch noch mit dem Hintergrund, dass Anton Gavel in der 6. Minute mit dem 2. Tee disqualifiziert wurde und dass auch Brandon Paul sich ja nochmal öffentlich durchaus beschwert hat.
Ja, Brandon Paul hat getwittert, was er sehr gerne tut im Übrigen, das vielleicht für den Hinterkopf, also er äußert sich da häufig kritisch über verschiedene Themen rund um unseren Basketballsport. Aber um diesen Tweet mal zu zitieren, es geht um den Schiedsrichter Gentian Zizi, der das Spiel geleitet hat, Spiel Nummer 3. Brandon Paul beschreibt eine Kommunikation zwischen ihm und dem Ref folgendermaßen. Also der Schiedsrichter soll gesagt haben, laut Brandon Paul, ich kann tun, was immer ich auch will. Wenn ich will, kann ich dich nach Hause schicken. Ich mache die Regeln. Ja, ich mache die Regeln. Ich bin der Boss und du wirst das machen, was ich will. Ja, zwischendrin soll Brandon Paul erwidert haben, ja, hallo, das ist ja unprofessionell. Ob diese Kommunikation wirklich so abgelaufen ist, wir wissen es nicht. Wir waren nicht auf dem Feld dabei. Klar stellt man sich die Frage, twittert man das ohne Grund? Ja, wir lassen das mal so stehen, würde ich sagen, aber das wäre schon, mir fehlen fast die Worte, wenn das wirklich so gefallen ist. Also ich bin da ein bisschen sprachlos.
Ich bin da einfach nur, ich glaube auch nicht, dass ein Spieler sich einfach so aus den Fingern saugt, einfach irgendeine Fantasieunterhaltung dann da raustwittert. Andererseits, wie gesagt, immer Unschuldsvermutung. Ich bin aber der Überzeugung, dass die BBL solchen Dingen nachgehen sollte und dass Ratio Farm Ulm da auch nochmal auf die BBL zugehen sollte. Ich glaube auch, dass man das im ein oder anderen TV-Bild vielleicht auch erkennen könnte, diese Konversation, und dem muss definitiv nachgegangen werden, weil falls es wirklich dazu gekommen sein sollte, ist das fast schon ein Skandal, weil so hochnäsig, das darf nicht passieren. Das ist es muss auf einer Wellenlänge, auf einer Augenhöhe passieren. Also sollte es dazu gekommen sein, würde ich erwarten, dass die BBL da zumindest mal eine Ermittlung einleitet, alle Seiten befragt und dann versucht zu einem schlüssigen Ergebnis zu kommen, vielleicht auch über Auswertung der TV-Bilder, weil das soll ja wirklich auf Augenhöhe ablaufen. Ich mache die Regeln, stimmt ja schon mal gleich 10-mal nicht, weil kein Schiedsrichter macht die Regeln, er setzt sie um, aber er macht sie nicht, wie die Polizei auch nicht die Regeln macht, sondern sie nur umsetzt. Aber sei es drum. Ratio Farm Ulm führt auf jeden Fall 2-1 gegen Alba Berlin und kann mit dem nächsten Sieg die Berliner rausputzen vor eigener Halle. Am Mittwochabend das Ganze übrigens auch im Free-TV zu sehen. Das wird, glaube ich, das wird Werbung für den Basketballsport.
Absolut. Und letzter Satz zu Brandon Paul. Meiner Ansicht nach gehört sowas auch nicht auf Twitter, sondern intern geklärt.
Ja, auch das würde ich so bestätigen. Okay, dann lass uns noch über die letzte Serie sprechen, die noch am Laufen ist. Die Telekom Baskets Bonn gegen die Niners Chemnitz. Ich war bei Spiel 2 am vergangenen Freitag live vor Ort in Bonn, habe auch 2 Stimmen mitgebracht, 3 Stimmen sogar, von 2 Spielern, einmal Nelson Weidemann und zweimal TJ Shorts, die sehr interessante Sachen gesagt haben. Insgesamt diese Serie läuft, ich würde sagen, fast so, wie man es erwartet hat. Chemnitz zeigt sich sehr wehrhaft, aber Bonn überzeugt. Kann man das so zusammenfassen aus deiner Sicht?
Ja, Chemnitz in den ersten beiden Spielen quasi ohne Chance. Ich glaube, das darf man schon sagen. Spiel 1 94-63 und Spiel 2 ebenfalls in Bonn 95-78. Also zweimal wirklich eine klare Angelegenheit für die Bonner. Sportlich, glaube ich, gibt es wenig zu analysieren. Die Bonner spielen Bonner Basketball. Keine Spur von Müdigkeit, auch nicht nach diesem Champions League-Sieg. Sie haben Energie, zeigen, dass sie die bessere Mannschaft sind. Jetzt wird es für die Niners darum gehen, am Montagabend in heimischer Halle, da vielleicht nochmal angetrieben vom Publikum, die Serie zu verlängern. Wenn Bonn aber ihr Level oder sein Level halten kann, befürchte ich, dass es auch hier einen Sweep geben könnte.
Bin ich bei dir? Wo ich nicht bei dir bin, ist, dass es sportlich, dass man da sportlich auf jeden Fall drüber sprechen muss. Das muss man analysieren, weil das ist echt eine geile Serie zwischen zwei Coaches, die sich unfassbar viele Gedanken machen über Anpassungen, die auch richtig geile Anpassungen machen zwischendurch. Und so deutlich fand ich, war es in Spiel 2 dann schlussendlich gar nicht, wie das Ergebnis am Schluss aussieht, weil es war wirklich sehr lange das Gefühl, auch bei allen 6.000 Zuschauern da im Telekom Dome, dass Chemnitz möglicherweise nochmal zurückkommen könnte. Also da hat sich kein einziger Mensch zurückgelehnt, vielleicht die letzte Minute, aber davor war das die ganze Zeit noch so eine aufgeriebene Atmosphäre, die durchaus, ja, Chemnitz hätte das Ding vielleicht nicht gewinnen können, aber man hatte nie das Gefühl, der Sack ist zu und die Chemnitzer gehen hier nach Hause. Hatte auch damit zu tun, dass die Chemnitzer nie aufgegeben haben. Allein schon zu Beginn größeres Problem da bei Chemnitz, die ja Wes Clark direkt verloren haben, nach 7,5 Minuten im ersten Viertel noch. Der hat einen Ellenbogen-Check oder einen Ellenbogen beim Rebound oder bei der Penetration zum Korb bekommen an die Schläfe oder einen Ticken drunter. Hatte sich dann auch auf dem Feld, hat man gleich gesehen, dahin gefasst, hat geguckt, ob alles okay ist, hat versucht noch weiter zu spielen, musste dann aber ausgewechselt werden, ist nicht wieder reingekommen. Und da hatten die Chemnitzer dann mit den Bonner Medical Staff zusammen geguckt, was das ist. Wes Clark hatte das Gefühl, dass es gebrochen ist. Vielleicht ist es nur ausgerenkt. Auf jeden Fall hat Rodrigo Pastore nach dem Spiel direkt gesagt, er hofft, dass es für Montag reicht, aber er ist sich nicht sicher. Das mal nur dazu und trotzdem haben es die Niners geschafft, da weiter zu fighten. Was ich super interessant finde, dass Rodrigo Pastore wirklich alles probiert, um irgendwie TJ Shorts zu stoppen. Er spielt eine Zonenpresse, er spielt eine Ganzfeldpresse ja genau, Ganzfeldpresse, er spielt eine Halbfeldpresse, er spielt Zonendefense, er lässt in den ersten Angriffen Jonas Richter gegen TJ Shorts verteidigen und so weiter und so fort. Wir hören mal ganz kurz rein, was uns Nelson Weidemann dazu gesagt hat. Das ist nämlich sehr interessant. Ich habe nämlich auch gefragt, im Umkehrschluss, wenn TJ Shorts in der Defensive war, hat er häufig Suschinskas verteidigt, der ja, weiß ich nicht, geschätzte 30 cm Größe ist, der aber nie in den Post gegangen ist, um sich da den Ball zu holen. Und auch darauf hat Nelson Weidemann eine Antwort gehabt. Hört ihr jetzt beides?
Bonn hat sich auf unsere besondere Defense gut angepasst und es war ein bisschen schwer, dann die richtigen Reads in der Verteidigung zu machen im Sinne von Rotation. Und die haben halt immer wieder die richtige Lösung gefunden und wir waren ein bisschen verwirrt, also wussten auch selber teilweise nicht richtig, wie wir agieren müssen. Und dadurch haben sich halt offene Würfe und offene Penetrations für die halt sehr leicht ergeben. Und ich glaube, daran hat es dann zum Schluss auch gelegen, dass sie halt sehr viele, in Anführungszeichen, leichte Abschlüsse dann hatten. Also wenn man ihn probiert, Low Post zu attackieren, rotieren sie exzellent, also wirklich ausgezeichnet. Die sind da sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich glaube, deren Trainer hat einen sehr guten Defensive Gameplan aufgestellt, wenn man probiert, ihn defensiv aufzuposten. Deswegen haben wir probiert, ihn in 1 gegen 1 Situation zu bringen, wo sie auch exzellent rotiert haben. Aber ja, also ich meine, die sind nicht umsonst, ich glaube, erste Defense, ne?
Ja.
Ja, nicht umsonst erste Defense, wenn sie nicht solche Lösungen finden würden.
Finde ich interessant, weil man wirklich an diesem Spiel sehr deutlich sieht, dass sich Thomas Isalo vor der Saison, als er TJ Shorts geholt hat, einen ganz genauen Plan zurechtgelegt hat, wie er seine Größe in der Defense versteckt. Und man schafft es nicht, gegen TJ Shorts aufzuposten, ohne dass Bonn eine herausragend gute Rotation hinbekommt. Das ist einfach nicht möglich für die Niners Chemnitz. Obwohl sie die größere Mannschaft sind, auch athletisch unterwegs sind, sie können die Bonner so nicht knacken. Ich glaube, ein Punkt, wo es klappen könnte, wäre, wenn sie den Korb noch härter attackieren. Die Bonner hatten große Foul-Trouble in Spiel 2, vor allem auf den Big-Man-Positionen. Die haben viele dumme Fouls gemacht. Also war sowohl Leon Kratzer als auch Mike Kessens als auch dann Finn Delaney ausgefoult. Also alle drei, die 5 spielen können. Und die Chemnitzer haben es irgendwie nicht geschafft, den Korb hart zu attackieren. Wenn sie das in Spiel 3 hinbekommen mit der Stimmung zu Hause, ja, dann könnte ich es mir ganz vielleicht vorstellen, dass da noch was geht.
Ja, vielleicht klauen sie ein Spiel, dass sie die Serie drehen. Da fehlt mir persönlich die Fantasie und vielleicht auch abschließend hier noch ein Wort zur Schiedsrichterleistung, die ja auch in den sozialen Medien sehr kritisch beäugt wurde. Es gab sehr, sehr viele Fouls, ja, und du hast es schon gesagt, es waren auch wirklich sehr viele dusselige Fouls dabei. Die Linie war eng von Anfang an. Darauf müssen sich die Spieler aber dann auch einstellen. Es waren jetzt da keine eklatanten Fehlentscheidungen dabei. Es war einfach nur sehr, sehr kurze Leine gepfiffen, einfach relativ kleinlich, viele Kontakte dann geahndet, was man mögen kann, was man nicht mögen kann, was aber auch prinzipiell legitim ist. Da waren einfach viele Spieler dabei, die dann ausgefoult waren bei den Bonnern, unter anderem Tyson Ward, Finn Delaney, Mike Kessens, Leon Kratzer, also vier Spieler mit fünf Fouls raus, aber eben auch ja relativ ungeschickt, was das Foul-Management da anging. Von daher glaube ich in dem Kontext die Schiedsrichterleistung kein Thema. In den anderen beiden Serien werden wir sehen. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Magenta Sport hat ja im Vorlauf zum Spiel Göttingen gegen die Bayern durchklingen lassen, dass Nessa Kovacevic und jetzt wird es interessant, auch Robert Lottermoser angeblich, also wir konnten das noch nicht verifizieren, kein Spiel mehr in den Playoffs pfeifen werden nach diesen Fehlentscheidungen, Spiel 2, Göttingen gegen München.
Ja, ich fand die Linie bei Bonn-Chemnitz für ein Playoff-Spiel viel zu eng, muss ich sagen, da live vor Ort. Ich habe noch im ersten Viertel zu unserem Chefredakteur, der neben mir saß, Martin Fünkele, gesagt, wenn die so weiterpfeifen, dann spielen wir am Schluss 3 gegen 3 zu Ende. Sie haben so weitergepfiffen. Das Spiel hat Ewigkeiten gedauert. Das hat mindestens 2,5 Stunden gedauert, bis dieses Spiel vorbei war. Und auch ein paar, ja, fragwürdige Entscheidungen. Aber das hat nicht das Spiel groß beeinflusst. Da hast du recht und deswegen steht es da auch nicht zur Debatte. Jeder macht mal ein gutes, mal ein schlechtes Spiel, mal ein kleinliches, mal ein großzügiges Spiel. Das ist so. Von daher würde ich da auch gar nicht groß drauf eingehen. Dass jetzt die beiden Kandidaten da möglicherweise nicht mehr pfeifen, finde ich ein bisschen drüber. Man kann Fehlentscheidungen machen, die sollten nicht vorkommen, das ist ganz klar. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die beiden das nicht mit Absicht gemacht haben, genauso wie ein Point Guard mal ein Ball, keine Ahnung, aus Versehen ins Auspasst, anstatt zu seinem Mitspieler. Das sind solche Bruchteile von Sekunden. Und ja, die Göttinger werden sich darüber aufregen, auch weiterhin. Und das wird tief im Gedächtnis bleiben. Aber trotzdem finde ich das so ein bisschen drüber, wenn man dann da direkt die Jungs da so schasst. Das ist nur meine Meinung dazu. Wir
Ja,
haben noch.
also Robert Lottermoser beispielsweise ist ja immer noch einer der besten deutschen Schiedsrichter. Der hat internationale Erfahrung, der hat Euroleague Final Fours gepfiffen. Den jetzt im Viertelfinale wirklich rauszunehmen und zu sagen, ey, deine Saison ist vorbei, finde ich schon tough. Der wird sich selbst am meisten über diesen Fehler ärgern. Ich glaube, da können wir uns wirklich sicher sein. Nesa Kovacevic genauso. Kein Schiedsrichter will Fehler machen, kein Spieler will Fehler machen, kein Trainer will Fehler machen. Aber sie zu sperren, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich persönlich glaube nein. Aber ja, wir werden sehen, ob wir die beiden nochmal sehen im Verlauf der Playoffs.
Ja. Wen wir auf jeden Fall noch weiterhin sehen werden, das ist TJ Shorts, von dem haben wir noch zwei Stimmen, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Robert, du hast es vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, unabhängig von dem, dass du wusstest, was jetzt gleich kommt, weil du kennst die Stimme von TJ Shorts nämlich noch gar nicht, die ich mitgebracht habe, dass du gesagt hast, so die scheinbar nimmer müde werdenden Telekom Baskets Bonn. Und da wollen wir jetzt mal reinhören, was der mir gesagt hat.
We can make all the excuses in the world about being tired, whatnot, but this team, we don't get tired. I know it sounds cliche, but we really don't get tired. We're always thinking about the next thing, just focusing on ourselves and trying to be the best version of ourselves. So there's no time to be tired. We'll get as much rest as possible, get ready for the next one. We know we're going to see a lot of different defensive coverages, a lot of different offensive sets. They got a good coach over there. He has some good schemes. But when we just focus on the things that we can control, we know whatever defense, whatever offense they throw at us, we'll have an answer for that. I mean, it's going to be a tough game going to Chemnitz. We got obviously a long travel to get to, I believe, East Germany. I know their fans are going to be ready for us. So we'll lock in for that game, put all of our attention there. We can't look too far ahead because we know this is a dangerous team. They finished the season out very strong. And we're just going to do whatever we got to do to close out the series on Monday.
War natürlich so ein bisschen was fürs Phrasenschwein mit dabei, ist schon klar. Andererseits finde ich es sehr interessant, auch mit welchem Selbstverständnis er unterwegs ist. Ich glaube, dass auch der Champions League-Titel da sicher mit eine Rolle gespielt hat bei den Telekom Baskets, dass sie eben dieses Selbstverständnis, was sie sowieso schon hatten, über die Saison sich aufgebaut haben, peu à peu in jedem Spiel aufs Neue, dass sie dieses Selbstverständnis jetzt auch haben, dass er sagt, es ist egal, was sie uns für eine Defense hinstellen. Oder was sie für offensive Anpassungen haben. Sie haben da einen guten Coach auf der anderen Seite, aber wenn wir an uns denken, dann werden wir das Ding schon irgendwie wuppen. Das finde ich einen interessanten Ansatz.
Selbstvertrauen bis Oberkante Unterlippe.
Ja. Und vielleicht noch was Interessantes aus der PK, da hatte Thomas Isalo noch gesagt, dass sein Team sehr aufpassen muss. Sie hatten jetzt zwei Spiele mit guter Trefferquote, auch in Spiel 2 übrigens, eine Trefferquote von über 50%. Aber wenn es mal nicht so ist, dann müssen sie das Possession-Game gewinnen. Und das haben sie vor allem in Spiel 2 nicht geschafft gegen die Niners Chemnitz, die vor allem mit 10 Offensiv-Rebounds geglänzt haben. Und wenn dann mal so ein schwieriges Spiel für die Bonner kommt, wo du halt mal nicht so gut triffst, dann, wie gesagt, musst du das Spiel der Possessions gewinnen, also dass du öfter auf den Korb wirfst als der Gegner. Davor hat er sehr gewarnt und deswegen hat er da auch großen Respekt vor den Niners Chemnitz. Das Spiel am Montagabend dann, Spiel 3. Bonn kann den Laden zumachen oder Chemnitz kann sich am Leben halten und dann nochmal Spiel Nummer 2 zu Hause, also es wäre dann Spiel 4 der Serie, für sich garantieren in der Messe Chemnitz. Ich glaube, da wird auf jeden Fall die Hölle los sein in dieser Halle. Man kennt die lauten Fans von Chemnitz. Ich habe noch zum Abschluss dieser Serie gefragt, ob sie denn bereit sind, Champion zu werden oder was sie denn aus der Champions League mitgenommen haben, um Champion zu werden, ob sie auch die Euroleague-Teams schlagen können. Da hat mir TJ Shorts noch das hier gesagt.
Yeah, it's gonna take exactly what we did out in Malaga. All the habits that we built all the way from the start in August. We're going to have to rely on those things to win us games down the stretch. And obviously, we know we're a long ways away from a championship in the BBL. We got to get by this first round first. But every day in practice, every film session, we'll continue to grow, continue to see things that we can do better and get ready for being able to put ourselves in a position to win a championship.
Ja, ich glaube auch, das ist das, was die Bonner in diesem Jahr so stark macht, dass sie wirklich diese Habits, die sie da sich selbst aufgebaut haben, dass sie die immer wieder einhalten und auch in TJ Shorts einen Anführer haben, der brutal stark ist auf dem Feld und auch als Führungspersönlichkeit, aber überhaupt keine Allüren hat. Das hat man auch gesehen, ich habe ihn da interviewt, 20 Minuten nach dem Spiel hat er immer noch Autogramme geschrieben auf dem Parkett, wo noch irgendwie Fans außenrum standen. Also der hat nicht nur abseits des Feldes keine Allüren, sondern auch auf dem Feld muss er nicht die Hauptrolle spielen, übernimmt sie aber gerne, wenn er muss. Okay, Robert, das war mal ein langer Run, den wir hier hatten in unserem Podcast. Wir müssen aber natürlich noch ganz kurz in die Tissot Overtime, denn es gibt da möglicherweise unter der Woche ein Team, das sich sportlich qualifizieren kann, und zwar für die Easy Credit BBL. Lass uns eintauchen. Oder hast du noch irgendwas zu den Serien? Nee, ne?
Nee, aber Dienstagabend. Wir bleiben bei einer Serie, nämlich in der Pro A, zweite Basketball-Bundesliga. Dienstagabend, Spiel 3, Tigers Tübingen gegen Karlsruhe Lions. Aktueller Serienstand 2-0 für Tübingen. Sprich, am Dienstagabend 19.30 Uhr kann Tübingen den Aufstieg sportlich zumindest in die Easy Credit BBL perfekt machen.
Ja. In der anderen Serie können wir vielleicht auch noch kurz aufklären, wie es da gerade steht.
Ja, die andere Serie, Rasta Vechta gegen die Gießen 46ers, da ist es nicht so deutlich, steht 1-1. Vechta zu Hause gewonnen 99-82. Gießen aber ausgeglichen 79-76. Am Sonntagabend. Grüße an dieser Stelle an unseren Hörer Steffen Richter, der mir wieder eine lange Nachricht geschrieben hat. Zu diesem Spiel, zu den 46ers, die ja auf Enos Wolf verzichten müssen, die auf Stefan Fundic, ihren besten Rebounder, verzichten müssen, es trotzdem geschafft haben, die Serie auszugleichen. Auch hier bleibt es spannend. Hier haben wir Mittwochabend Spiel 3. Da werden wir sehen, wer sich den Matchball sichert zum Aufstieg in die BBL.
Ja, BBL, Euroleague, Pro A, wir haben alles mit dabei gehabt, alles mit drin gehabt. Sehr große Erkenntnisse da, in der aus der Euroleague gewonnen, beziehungsweise Infos gekriegt, wie es da weitergehen könnte und sonst die Serien auch durchgekaut, wie es aktuell steht. Wie es dann ab der kommenden Woche weitergeht oder in der kommenden Woche weitergeht, das seht ihr natürlich dann. Die Serien gehen weiter und da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und dann gibt es ja bald auch das Halbfinale. Wir kommen dann ab kommender Woche wieder für euch raus. Ist noch nicht ganz 100% sicher, ob Montag oder Dienstag. Da einfach ein bisschen die Lausche aufsperren, uns auf Social Media folgen, solltet ihr sowieso. Und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch gerne. Ansonsten schaut ganz viel Basketball. Danke dir, Robert, und danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao, macht's gut und bleibt sportlich.